Ja, ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf. Zum Anfang erstmal, in der Unternehmenswelt gibt es sogenannte Headhunter. Das, übersetzt sind es Kopfgeldjäger. Und das ist auch so eine Art Kopfgeldjäger. Und zwar ist es so, wenn eine Firma eine wichtige Stelle neu besetzen möchte und wenn sie diese Firma dafür nur einen ganz besonderen Menschen sucht, also die braucht jemand, der wirklich ganz genau speziell geeignet ist für diese Stelle, wenn es eine wichtige Stelle ist, dann setzen sie so einen Headhunter ein. Sie erklären ihnen dann ganz genau das Profil, was sie suchen. Die sagen also, unser neuer Mitarbeiter, der bekommt ganz viel Verantwortung, bekommt Verantwortung für ein ganz wichtiges Produkt von uns und der muss ganz besonders gut geeignet sein dafür. Dafür muss er bestimmte Sachen genau kennen. Wie alt oder jung soll er sein? Soll er Managementerfahrung haben oder sonst irgendwas? Und dann, wenn dieser Headhunter das jetzt weiß, dann sucht er überall und mit allen Mitteln genau nach so einem perfekten Mitarbeiter. Ja, und der Preis dafür ist hoch. Also das kostet richtig viel Geld, wenn eine Firma sowas macht. Deswegen machen sie das für Stellen, die ihnen sehr, sehr wichtig sind. Wenn ein Headhunter einen perfekten Mitarbeiter gefunden hat, bekommt er so ungefähr ein Viertel des gesamten Jahreseinkommens von diesem Mitarbeiter dann. Also nicht der Mitarbeiter muss es ihm abgeben, sondern die Firma bezahlt ihn halt mit genau diesem Betrag. Also wenn es jetzt zum Beispiel um einen ganz besonderen Mitarbeiter geht, der ganz spezielle Fähigkeiten hat, die sehr selten sind, also wenn das nicht jeder kann, was man da sucht, dann kann der Preis sogar hochgehen bis fast auf die Hälfte von dem Jahresgehalt. Also wenn jetzt man jemanden, einen Ingenieur sucht mit ganz besonderen Fähigkeiten, dann kann ein Headhunter mitunter 40.000 Euro oder mehr bekommen. Dafür einfach nur, dass er genau den richtigen Menschen gefunden hat und dieser Mensch dann in der Firma anfängt. So wertvoll ist es für eine Firma, den perfekten, den passenden Mitarbeiter zu finden. Ich wurde noch nie von einem Headhunter angerufen. Also ich bin irgendwie wahrscheinlich nichts Besonderes. Aber ich kenne Leute, die von einem Headhunter angerufen wurden. Also bin ich doch irgendwie was Besonderes wahrscheinlich, wenn ich solche Leute kenne, gell? Nur so ganz besondere Leute werden so ausgesucht. Aber wisst ihr, Gott macht es mit seinen Mitarbeitern ganz anders. Also Gott geht nicht durch die Welt und sucht jemanden, der passt auf seine Stelle. Als ob Gott eine Aufgabe zu erledigen hätte. Und dann geht er und schaut, wo gibt's denn hier auf dieser Welt jemanden, der genau meine Aufgabe erfüllen kann. Da gibt's ein Problem, was ich lösen muss in dieser Gemeinde. Und ich brauche jemanden, der ganz viel Ahnung von einem bestimmten Thema hat und gleichzeitig aber auch einen sehr weichen Charakter hat, weil das braucht die Gemeinde gerade. Und dann sucht er und sucht, bis er endlich jemanden findet, der einigermaßen auf diese Stelle passt und den Gott dann dort einsetzen kann. Nein, bei Gott ist es ganz anders. Gott macht sich seine Mitarbeiter selbst. Er sucht nicht Mitarbeiter, sondern er macht Mitarbeiter. Bevor es diese Welt gibt, bevor es diese Welt gab, hat Gott schon sein Werk geplant. Er hat schon überlegt, was er will, was möchte er tun, wie soll das erreicht werden. Bevor es diese Welt gab, plante er schon seine Mitarbeiter. Und als sie auf die Welt kamen, ordnete er ihr Leben genau so, wie es richtig und wichtig ist, damit der Mitarbeiter dann später genau auf die Stelle passt. Er bestimmt die Eltern von diesem Menschen. Er bestimmt die Umstände, in denen dieser Mensch geboren wird. Er bestimmt den Lebenslauf, in welche Schule geht dieser Mitarbeiter. Wie behandeln ihn die Leute um ihn herum? Wie behandelt ihn der Lehrer? Was begegnet ihm? Welche Krankheiten bekommt er? Wie läuft das alles? Gott macht all diese Dinge, er macht sich einen Mitarbeiter, der dann später genau auf seine Stelle passt. Und ich will euch einfach nur ein Beispiel geben, und zwar das ist bei den ganz großen Namen in der Bibel so, zum Beispiel Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, bevor er geboren wurde, kommt ein Engel zu seinem Vater, Also der Vater hat noch gar nicht mal auf den Johannes gewartet. Der Vater hat schon abgeschrieben, hat schon gesagt, ich werde sowieso niemals Kinder bekommen. Und jetzt kommt der Engel zu Johannes, seinem Vater, und sagt, du wirst deinen Sohn bekommen und Gott hat einen ganz genauen Plan mit deinem Sohn. Es gibt eine Aufgabe, die Gott mit genau diesem deinem Sohn tun möchte. Im Geist und in der Kraft des Elia wird er, dein Sohn, dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen. Er wird Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen. Und er wird das Volk für das Kommen des Herrn bereit machen. Das ist der Mitarbeiter, den Gott hier sich heranzieht. Und das ist das Werk, das Gott diesem Mitarbeiter Johannes gegeben hat. Und wenn wir das Leben von Johannes anschauen, dann sehen wir, dass genau das auch passiert ist. Genau das, wofür Gott ihn geschaffen hat, genau das hat Johannes dann auch getan. Bevor er geboren wurde, war sein Lebenswerk schon klar in Gottes Plan. Und wisst ihr, auf den ersten Blick ist das irgendwie erschreckend, oder? Also, wenn wir uns mal ganz überlegen, was das bedeutet, ist das irgendwie erschreckend. Aber stellt euch mal die Sicherheit vor, mit der Johannes durch sein Leben gehen konnte. Johannes wusste, ich bin mit einem ganz bestimmten Ziel in diese Welt gesetzt worden von Gott. Und solange ich dieses Ziel noch nicht erfüllt habe, brauche ich mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Niemand kann mir mein Leben geben, solange meine Aufgabe noch nicht fertig ist. Weil Gott mit mir diese Aufgabe macht. Sonst würde man ja in Gottes Plan eingreifen können und den Gottes Plan umdrehen können oder vereiteln können. Und das kann niemand. Johannes geht mit einer Sicherheit durch dieses Leben und er fürchtete nichts und niemanden. Er wusste, er wird sein Werk erfüllen. Und als am Ende er vor Herodes steht und Herodes ihn dann köpfen lässt, braucht Johannes sich auch nicht zu fürchten, weil er weiß, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Das, wofür ich gemacht worden bin von Gott, das habe ich gemacht. Meine Aufgabe ist erledigt. Der Messias ist da und ich habe alles getan, was ich konnte, um seinen Weg vorzubereiten. Und er kann in Frieden gehen. Also, und das finde ich etwas ganz Besonderes. Er hat sein Lebenswerk erfüllt. Wisst ihr, wir sind nicht so besonders wie Johannes. Aber auch über unserem Leben steht ein mächtiges Wort Gottes. Über deinem Leben steht ein mächtiges Wort Gottes. Und ich möchte, dass wir, bevor wir in die Apostelgeschichte gehen, dass wir uns das durchlesen. Und zwar in Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Und ich möchte das langsam vorlesen. Und bitte macht euch Gedanken darüber, was das bedeutet. Lesen wir nicht einfach darüber hinweg, als ob wir das alles schon wissen. Lesen wir das nicht so, als ob wir darüber diskutieren wollen. Sondern lesen wir das so, als ob Gott das dir und mir sagt. Das steht über deinem und über meinem Leben. Denn aus Gnade seid ihr, bist du errettet, durch Glauben. Dazu hast du selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk, niemand soll damit angeben können. In Christus Jesus sind wir, du und ich, Gottes Meisterstück. Er hat uns, dich und mich, geschaffen, damit wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er vorbereitet hat. Und damit sollen wir unser Leben gestalten. Gute Werke, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wenn man diese Worte auf sich wirken lässt, und wenn man die wirklich versteht und wenn man wirklich an sie glaubt, dann wird sich die Sicht auf unser Leben verändern. Der Alltag wird anders aussehen. Da steht, Gott macht seine Mitarbeiter und sie tun sein Werk. Er hat es vorbereitet und sie tun es. Und er macht sie. Alles sieht anders aus, wenn ich das weiß. Wenn ich weiß, Gott hat mich durch all die Jahre hindurch getragen, durch die ich gegangen bin. All das, was er mir gegeben hat, all die Umstände, durch die ich gegangen bin, all das, damit hat er etwas gemacht in meinem Leben. Er hat an mir gearbeitet, damit ich sein Werk tun kann. damit ich der Mensch sein kann, den Gott genau an einer bestimmten Stelle gebrauchen will. Gehen wir auf unsere heutige Stelle und schauen uns an, wie das ganz praktisch aussieht. Als erstes Mal, bevor wir das jetzt lesen in Apostelgeschichte 16, einmal kurz noch die Erinnerung. Wir sind mit Paulus auf der Missionsreise unterwegs, auf der zweiten Missionsreise. Und hier auf der Karte sieht man in Blau so die Linie, in der das geht. Es fängt in Antiochia in Syrien an, also so rechts in der Mitte irgendwo. Dort fängt die Missionsreise an und dann geht die nach links über Zilizien, dann Galatien, dann Asia, dann rüber über die Ägäis nach Griechenland in die Gegenden Mazedonien und Achaia und dann geht das Ganze wieder zurück. Also das ist die große Missionsreise, die zweite. Und jetzt sind wir aber erstmal in Galatien unterwegs heute. Paulus kommt von Antiochia dort nach Galatien in die Städte Derbe, Lystra und Ikonium. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann werdet ihr wissen, das sind genau die Städte, auf der Paulus auch schon in der ersten Missionsreise unterwegs war. Das war das Ziel, das Paulus als erstes hatte. Er wollte die Gemeinden besuchen und die Gemeinden stärken. Er wollte sie ermutigen. Er wollte gucken, wo stehen die? Und er wollte ihnen das mitgeben, was sie noch wissen müssen. Und eigentlich war Paulus immer mit Barnabas unterwegs. Am Anfang war Barnabas der Mentor von Paulus, aber mit der Zeit und mit den Aufgaben wurde deutlich, dass der Paulus als Apostel die größere Autorität hatte und dass Paulus die größere Verantwortung hatte. Und Barnabas hat sich auf der ersten Missionsreise dann hinten angestellt, der hat sich in den Schatten von Paulus gestellt, ist sozusagen ein Mitarbeiter von Paulus geworden, eigentlich war er ja zuerst sein Leiter. Aber er hat es gerne gemacht. Aber auf der zweiten Missionsreise, als es losging, kam es zum Streit. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Es ging da einfach eigentlich nur um eine Kleinigkeit. Wen nehmen wir als Helfer mit? Wer soll unser Helfer sein, unser Junge? Und MacArthur schreibt es so, Paulus, der taffe, kampferprobte Kämpfer für Christus. Er wollte auf dieser schweren Reise keinen unzuverlässigen Deserteur mitnehmen. Das ist die eine Seite. Paulus weiß, es wird schwer, es wird heftig und da brauchen wir niemanden, der gleich hinschmeißt. Aber der freundliche und ermutigende Barnabas bestand darauf, dass man Johannes Markus eine zweite Chance gibt. Und die konnten sich nicht einig werden. Und so haben sie sich getrennt und Paulus zog mit Silas los. Silas war ein führender Mann aus der Gemeinde in Jerusalem, also der sich dort sowieso schon bewährt hat und er ist jetzt mit Paulus losgezogen. Und sie sind dann über Tarsus, also in Zilizien, dann nach Galatien, Derbe, Ikonium und Lystra dorthin gezogen, dort wo die Gemeinden schon entstanden waren. Aber das Team war noch nicht ganz voll, da hat noch einer gefehlt und wir haben vorhin, ich habe die ganze Einleitung dafür verbraucht, es war einer, den Gott genau für diese Stelle gemacht hat. Genau für diese Aufgabe vorbereitet hat und da steigen wir heute ein. Und zwar geformt, gefunden und gebraucht. Geformt, das Fundament. Wir lesen uns die ersten drei Verse in der Apostelgeschichte 16 durch. Paulus kam wieder nach Derbe und Lystra. In Lystra wohnte ein Jünger mit Namen Timotheus. Er war der Sohn einer gläubig gewordenen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Wir lernen Timotheus kennen. Dieser Timotheus, der Sohn einer gläubig gewordenen jüdischen Frau ist und eines griechischen Vaters. Also seine Mutter ist gläubig geworden oder war gläubig davor und hat ihren Sohn im jüdischen Glauben erzogen. Paulus erwähnt es später nochmal und ich möchte, dass wir uns die Stelle nochmal anschauen, damit wir Timotheus besser kennenlernen. Er schreibt hier, das sind so zwei wichtige Stellen über Timotheus. Er schreibt an Timotheus und sagt, Timotheus, ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen. Den Glauben, den zuerst deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte und der nun auch, da bin ich mir ganz sicher, auch dein Glaube ist. Also Paulus spricht hier Timotheus an und wir lernen etwas über Timotheus sein Leben und über Timotheus seine Kindheit kennen. Und zwar, dass seine Mutter und seine Großmutter sehr gläubig waren und ihm das beigebracht haben. Und an einer anderen Stelle, zwei Kapitel später, im 2. Timotheusbrief, schreibt Paulus diese Worte, und zwar er sagt hier an Timotheus: Du bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Genau. Also erst bis hier erstmal diese beiden Ausschnitte. Wie auch immer die Umstände waren in Timotheus seinem Leben, das ist es, was Timotheus jetzt war. Und wisst ihr, das Interessante ist, eigentlich sah das bei Timotheus gar nicht so gut aus. Für uns ist das jetzt irgendwie nichts Besonderes. Aber das Leben von Timotheus war wahrscheinlich nicht optimal. Sein Vater war offensichtlich nicht an seiner Erziehung beteiligt. Wir wissen nicht, woran das liegt. Vielleicht war sein Vater gar nicht gläubig. Vielleicht ist sein Vater auch früh gestorben. Egal, wie das gelaufen ist. Wisst ihr, wir denken immer, das muss alles optimal laufen. Wenn jemand so ein wertvoller Mitarbeiter für Christus sein soll, dann muss alles passen. Die Familiensituation, ja, die Fähigkeiten, der darf nicht versagt haben in der Vergangenheit und so weiter. Und in unseren Augen gibt es so viele Dinge, die einen hindern können, für Christus zu dienen. Ein Diener für Christus, ein wertvoller Mitarbeiter in der Gemeinde Jesu Christi zu sein. Und dann gibt es so viele Dinge, die hindern. Aber wisst ihr, dem ist gar nicht so. Viele Dinge, die in unseren Augen hindern, sind in Gottes Augen überhaupt kein Problem. Wisst ihr, im Gegenteil, obwohl Timotheus, sein Vater, ihn geistlich nicht erzieht, Gott erzieht ihn. Gott sorgt dafür, dass alles passt. Gott sorgt dafür, dass Timotheus genau die richtigen Dinge lernt und weiß, damit er später mal seinen Platz ausfüllen kann. Gott gibt ihm alles Notwendige in seinem Leben. Seine Großmutter und seine Mutter sind Menschen, der Apostel Paulus bewundert die ja fast. Also er sagt, hey, dieser Glaube, der war so besonders, den ich in deiner Mutter und in deiner Großmutter gesehen habe, das war was Besonderes. Und ich glaube, dieser Glaube ist auch in dir, den haben sie dir weitergegeben. Die Familie, also die ganze Familie, hat wahrscheinlich auf der ersten Missionsreise zum Glauben gefunden, also als Paulus das erste Mal dort unterwegs war, weil Paulus nennt Timotheus mein Kind im Glauben. Also später an einer anderen Stelle sagt er das. Also Timotheus ist offenbar durch Paulus zum Glauben gekommen, also wahrscheinlich auf der ersten Missionsreise. Aber, und die Eltern, also die Mutter und die Großmutter wahrscheinlich auch, aber es muss schon vorher gewesen sein, dass die Eltern, also die Mutter und die Großmutter, gläubig waren oder sehr fromm waren. Weil Paulus sagt ja hier, du bist von Kindesbeinen an mit der Heiligen Schrift vertraut. Also jemand hat ihm von ganz, ganz klein auf die Heilige Schrift gelehrt, ihm das alles beigebracht. Und das muss schon vorher gewesen sein, sogar schon bevor die beiden sich bekehrt haben zu Jesus, waren sie wahrscheinlich im jüdischen Glauben ganz, ganz fest und ganz fromm und haben ihrem Sohn eben das Alte Testament gut beigebracht. Die Heiligen Schriften haben ihn dann auch weise gemacht zur Rettung und ihn so weit vorbereitet, dass dann, als Paulus vorbeikam, er genau wusste, das ist wirklich die Antwort, auf die wir gewartet haben. Dieser Jesus, von dem Paulus da redet, der ist unsere Rettung. Und so kommen die beiden zum Glauben. Und jetzt, als Paulus ist dann weitergezogen und die Familie ist dort geblieben und viele Monate oder wahrscheinlich sogar Jahre gehen vorbei und jetzt kommt Paulus wieder in diese Stadt. Und in dieser Zwischenzeit hat die Familie die Gemeinde besucht. Der Timotheus gläubig geworden, seine Mutter, seine Großmutter wahrscheinlich auch. Timotheus wird erwachsener, er wird zuverlässiger. Weil er sich in den Heiligen Schriften gut auskennt, wird er wahrscheinlich ein wertvoller Mitarbeiter in der Gemeinde. Und wenn wir jetzt so zurückschauen, denken wir, jetzt ja klar, dass Gott ihn benutzt. Timotheus ist ja was Besonderes. Aber in den Augen der Menschen war Timotheus gar nicht so was Besonderes. Wisst ihr, wenn man sich seine Familie anschaut, dann stellen sich ein paar Fragen. Es gibt zum Beispiel eine Frage, die wir uns, also was nicht so gut zusammenpasst, und zwar seine Mutter, wenn sie eine gläubige Jüdin war, wenn sie Gottes Wort hochgehalten hat, wieso hatte sie dann einen griechischen Mann? Das war im Alten Testament eindeutig so nicht vorgesehen. Also wenn man sich wirklich an Gottes Wort gehalten hat, wenn man das wirklich ernst genommen hat, dann würde das so nicht gehen. das schloss das eigentlich aus. Gottes Wort warnt ausdrücklich davor, dass man sowas macht. Also, wir wissen nicht, wie das dazu gekommen ist. Vielleicht hat sie damals Gottes Wort nicht ernst genommen, als sie geheiratet hat. Aber wie auch immer das gelaufen ist, ob es optimal war oder gelaufen ist oder nicht, durch die ganze Familiengeschichte von Timotheus hindurch bereitet sich Gott seinen Mitarbeiter. Und für viele jüdischen Gläubigen war das ein Nachteil, ein Makel, den Timotheus hatte. Also er war nicht so wie sie. Sie waren gläubig, in einem gläubigen Elternhaus geboren. Sie waren wirklich nützlich für Gott. Aber Timotheus, der passt nicht so ganz rein. Aus jüdischer Sicht könnte Timotheus niemals in Gottes Reich eine besondere Aufgabe übernehmen. Der passt nicht wirklich. Aber Jesus hatte einen anderen Plan. Und vielleicht war das genau das, was Jesus auch wollte mit Timotheus. Dass Timotheus genau diese besondere Sichtweise mitbringt. Mit einem Fuß steht er im jüdischen Glauben. Seine Mutter bringt ihm das dann alles bei, seine Oma. Und mit dem anderen Bein steht er in der griechischen Kultur. Und er steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und das passt gar nicht rein. Aber am Ende ist es doch genau das, was in der Missionsarbeit in der Evangelisation von Paulus gebraucht wird. Weil Paulus macht es immer so, also als Paulus unterwegs ist, das Erste, was er macht, wenn er in eine Stadt kommt, er ist in die Synagoge gegangen und er hat dort von Jesus gepredigt, weil die Menschen in der Synagoge, die sind es, die auf den Messias warten. Die schon das Vorwissen haben. Und Paulus redet mit ihnen, aber immer kurze Zeit danach kommen dann auch die griechisch sprechenden Leute, also die aus der heidnischen Kultur, die kommen dann mit dazu. Und jetzt kommt ein Mitarbeiter, Timotheus, der sich mit beiden Kulturen auskennt, der beides kennt. Vielleicht waren seine Umstände für viele nicht optimal, aber für Jesus war es genau der Mitarbeiter, den Jesus gebraucht hat. Genau der, den er haben wollte. Und Timotheus, der sich vielleicht gefragt hatte, wieso ist mein Leben so durcheinander, der wusste an diesem Tag, dafür ist es alles gut. Wenn wir uns erinnern an das, was wir am Anfang gelesen haben im Epheserbrief, da sagt Paulus, ihr seid Gottes Werk, euer Leben ist Gottes Werk. Der, wer ihr seid, eure Fähigkeiten, eure Vergangenheit, all diese Dinge, das ist Gottes Werk und der hat euch vorbereitet für sein Werk. Er hat mit euch was vor. Und Timotheus war so ein Werk Gottes, passgenau für diese Aufgabe zubereitet, von der Geburt an, von der Auswahl seiner Eltern bis zu dem, wie er aufgewachsen ist. Und so sind wir auch Werk Gottes, vorbereitet, passgenau vorbereitet für eine Aufgabe. Wenn wir weitergehen, also als erstes, Gott formt uns. Gott formt unser Leben, Gott baut für uns in uns ein Fundament, auf dem wir das tun können, was er für uns vorgesehen hat. Und dann als nächstes finden wir diesen richtigen Platz oder werden wir von diesem richtigen Platz gefunden. Jetzt braucht dieser Timotheus, der ist vorbereitet, jetzt ist er ein Werkzeug Gottes geworden und jetzt braucht er doch einen Platz, oder? Wenn wir das lesen hier, er war der Sohn einer gläubig gewordenen jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Und diesen Timotheus, der einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion hatte, den wollte Paulus auf seine Reise mitnehmen. Timotheus hat einen guten Ruf gehabt bei den Brüdern, also in der Gemeinde in Lystra und Ikonion. Wisst ihr, wie bekommt man einen guten Ruf? Also was bedeutet das, dass Timotheus einen guten Ruf hatte? Wie bekommt man einen guten Ruf? Vor allem, wie bekommt man einen guten Ruf in der Gemeinde? Wisst ihr, man bekommt auf jeden Fall keinen guten Ruf, wenn man zu Hause sitzt und wartet, bis Gott mir endlich meine Aufgabe gibt. Und dann sitze ich zu Hause und ich warte, Gott, ich möchte doch etwas für dich tun. Also sag mir doch, was kann ich jetzt für dich tun? Wo ist mein Platz? Wann kommt endlich Paulus vorbei und nimmt mich mit? Wisst ihr, so bekommt man keinen guten Ruf in der Gemeinde. Dann ist man nutzlos für die Gemeinde. Man sitzt ja nur zu Hause rum, man kommt halt und sitzt dann auf der Bank und macht dann den Platz warm und so. Aber das ist nicht das, wie Timotheus einen guten Ruf bekommen hat. Nein, er hat wahrscheinlich ein aktives Leben in der Gemeinde gelebt. Er hat sich in der Gemeinde eingesetzt. Er hat sein Wirken für Christus war in der Gemeinde bekannt. Er hat in kleinen und in großen Dingen wiederholt Treue geübt. Er hat Aufgaben, kleine und große Aufgaben, treu erledigt und die Gemeinde hat irgendwann ist er aufgefallen und die Gemeinde hat gesagt, das ist jemand, auf den kann man sich verlassen. Er ist ein zuverlässiger, ein treuer Mitarbeiter im Werk Jesu. Und dann kommt Paulus und er redet mit den Brüdern über seine Not und er sagt, ich brauche einen treuen, zuverlässigen Mitarbeiter. Einen, der nicht sofort aufgibt, wenn es schwer wird. Einen, der bereit ist zu kämpfen und zu leiden. So einen brauche ich. Und dann sagen die Leute in der Gemeinde, hey, wir haben genau den Richtigen für dich. Wir kennen da jemanden, der ist genau so, wie du es beschreibst. Der ist treu, der ist zuverlässig. Wenn es schwer wird, hört er nicht auf. Den können wir dir empfehlen für deine Aufgabe. Wisst ihr, die haben Timotheus nicht empfohlen und gesagt, ja, da gibt's einen, der sitzt immer zu Hause rum, aber wir wissen, innen drin ist er treu und zuverlässig. Hat zwar noch nie was gemacht, aber innen drin ist er richtig treu. Und der wird auch bei schwierigen Zeiten nicht aufgeben. Der hat zwar noch nie irgendwas gemacht und deswegen konnte er auch noch nie was aufgeben, aber innen drin wissen wir, der wird nie aufgeben. Nein, die haben das gewusst, dass er nie aufgibt. Die haben das gewusst, dass er treu ist und stark. Die haben das gewusst, dass er mutig kämpft, dass er sich was traut, dass er nicht bei Gegenwind aufgibt. Das wussten sie über ihn und deswegen haben sie ihn empfohlen. Und jetzt mit all dem, was Timotheus, dieses Leben, das Timotheus gelebt hat, dieses Leben, das ist sozusagen, vielleicht kann man sich das so vorstellen, seine Aufgabe ist gewachsen und hat sich verändert mit der Zeit. Und er konnte nur deswegen mit Paulus mitgehen, weil er vorher seinen Platz ausgefüllt hat. Weil er der Mensch war, als den Gott ihn haben wollte. Weil er sich für Gott eingesetzt hat, dort wo er war. Und mit diesen kleinen Aufgaben wurde er irgendwann der Timotheus. Wisst ihr, wir müssen auch so ein bisschen noch die Kirche im Dorf lassen. Timotheus ist mitgekommen als Helfer. Er war am Anfang wahrscheinlich eher ein praktischer Helfer. Für die wichtigen geistlichen Aufgaben war Paulus da und Silas. Die beiden haben die großen missionarischen und evangelistischen Aufgaben übernommen und sie hatten einige Leute dabei, die ihnen geholfen haben. Zum Beispiel Lukas, der Arzt. Wahrscheinlich als Arzt war er dabei. Und dann hatten sie zum Beispiel solche Leute dabei wie Timotheus. Man musste sich vorbereiten, wenn man in die nächste Stadt ging, da schon mal eine Herberge finden, das Organisieren, Briefe überbringen, den Boten spielen, also solche Aufgaben. Das waren die Aufgaben, die Timotheus übernommen hat, als Paulus ihn da genommen hat. Das war der Platz, den Timotheus genommen hat. Und dieser Platz, der hat sich im Laufe der Zeit geändert. Wir werden später, oder in der Bibel sehen wir, dass Timotheus später für ganz, ganz wichtige Aufgaben eingesetzt wird. Paulus hört zum Beispiel von Gemeinden in Kreta und dass es da ein Problem gibt da gibt es Gemeinden in Kreta und Paulus sagt, Timotheus, du bleibst hier und Titus, ihr bleibt hier und ihr sorgt dafür, dass das passt. In Ephesus wird Timotheus zurückgelassen, damit er die Gemeinde leitet dort im Auftrag von Paulus. Also solche Aufgaben, der Mitarbeiter von Paulus zu sein, hat am Anfang, also man fängt mit kleinen Aufgaben an, aber irgendwann waren das auch große Dinge. Aber all diese Dinge bedeuten, ich mache heute meinen Job und dann dieser Job, den ich heute mache, der macht mich fähig für den Job, den ich morgen machen soll. Bei Timotheus war das aber noch mehr. Also Timotheus hat nicht einfach nur seine Arbeit gemacht, sondern wir sehen auch hier den Vers 2 und den Vers 3. Diesen Timotheus, der einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion hatte, den wollte Paulus auf seine Reise mitnehmen. Und weil die Juden in den umliegenden Orten wussten, dass sein Vater Grieche gewesen war, ließ Paulus ihn beschneiden. Also der Dienst, den Timotheus gemacht hat, der bedeutete auch, dass Timotheus sich selbst aufgibt in gewisser Weise. Wisst ihr, die Beschneidung ist eine ziemlich heftige OP. Also es geht normalerweise mit mehreren Tagen einher, dass man dann nicht mehr, dass man eher krank ist, mehrere Tage lang. Und zusätzlich ist die Beschneidung, die Timotheus da macht, völlig nutzlos. Also das ist eine OP, die er eigentlich gar nicht braucht. Paulus hat ja selber dafür gekämpft, dass man genau diese OP nie wieder braucht. dass kein Mensch mehr diese OP machen muss. Alle dürfen zu Jesus kommen. Niemand muss das noch machen. Die Rettung ist frei zugänglich. Warum sollte Mutius sich das antun? Und Lukas schreibt uns hier den Grund. Er sagt, weil die Juden in den umliegenden Orten davon wussten, weil sie ihn kannten, weil sie wussten, dass er sein Vater Grieche war und seine Mutter Jüdin. Deswegen, um ihnen keinen Anstoß zu bieten. Es geht hier nicht um Timotheus sein Heil. Timotheus selber hat davon gar nichts. Timotheus ist völlig gerettet. Er ist ein vollständiges Mitglied der Gemeinde Gottes. Er hat keine Nachteile gegenüber den frommen Juden. Er hat nichts, was ihm fehlt. Er hat nichts, sie haben nichts, was er nicht auch hat. Aber Paulus und Timotheus sehen über die aktuelle Gemeinde hinaus. Sie sagen, komm, wir werden in Synagogen gehen. Dort werden wir Juden begegnen und für sie wird es ein Anstoß sein. Sie werden sich an dir stoßen, weil du nicht hier und nicht da dazugehörst. Und das ist falsch von denen. Die haben Unrecht. Sie haben kein Recht, so auf dich herabzuschauen. Du hast jedes Recht, so zu bleiben, wie du bist. Und du hast jedes Recht, zu ihnen zu gehen und zu sagen, ihr müsst mich so annehmen, wie ich bin. Du hast jedes Recht, so zu bleiben, weil Jesus dich gerecht gesprochen hat. Wer hat dann ein Recht, dir das abzunehmen? Aber wisst ihr, Timotheus, er pocht nicht auf das, was sein Recht wäre. Er verzichtet auf das, was ihm zusteht, weil er nicht drauf schaut, was ihm gut ist, was er braucht oder was er will, sondern er schaut auf die anderen. Er schaut auf das, was ihnen gut tut. Ja, und die sind völlig im Unrecht. Er muss nicht machen, was sie wollen. Aber er macht es für sie, damit sie weniger zu meckern haben, damit sie weniger abgelenkt sind von ihm und vielleicht können sie dann Jesus schneller sehen. Also Fazit, der richtige Platz, der kostet uns etwas. Wenn wir dienen wollen, wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir bereit sein zu dienen. Also wir müssen uns gebrauchen lassen, wir müssen heute unseren Platz ausfüllen und gleichzeitig wird es uns was kosten, so wie bei Timotheus. Wir werden Dinge aufgeben müssen, wir werden Dinge tun müssen, die einfach nur, weil die anderen das brauchen, gar nicht für uns selbst. Aber wisst ihr, der richtige Platz, jeder von uns wünscht sich doch, am richtigen Platz zu sein, oder? Also wir wünschen uns doch, dass unser Leben etwas bedeutet, dass es einen Sinn hat. So ist es bei jeder Schöpfung. Ein Schöpfer hat immer eine Aufgabe für das, was er macht. Und Gott hat uns gemacht, er hat eine Aufgabe für uns. Und das ist unser Lebenssinn. Unser Sinn, der Sinn unseres Lebens ist, das zu tun und das zu sein, wozu Gott uns geschaffen hat. Und ich glaube, wir wissen oft nicht, wo das ist oder wir sind uns dessen gar nicht so richtig bewusst. Wir fragen uns vielleicht manchmal, okay, wozu bin ich da? Was ist meine Aufgabe? Und dann laufen wir durch unser Leben und haben den Eindruck, oh, wenn ich so wäre wie der oder wenn ich das tun könnte, wenn ich sowas machen könnte, dann wäre ich am richtigen Platz, dann hätte mein Leben einen Sinn. Jetzt mal ganz ehrlich, überleg du mal, bist du am richtigen Platz? Da, wo du heute bist, der du heute bist, da, wo du heute auf der Arbeit warst und das, was du dort gemacht hast. Ich rede mit vielen Leuten, manchmal auch mit so Jugendlichen, die dann eine Ausbildung anfangen und so, die sagen, ich bin überhaupt nicht glücklich in meiner Ausbildung. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Das ist ja genau das Gegenteil davon, von am richtigen Platz zu sein oder sich am richtigen Platz zu fühlen. Aber wisst ihr, wie sieht es aus? Von wo weiß man denn, ob man am richtigen Platz ist? Wenn einem die Sachen, die man macht, Spaß machen, ist man dann am richtigen Platz? Ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, am richtigen Platz zu sein, heißt nicht, dass wir irgendwelche gigantischen, großartigen Dinge tun. Timotheus, vor diesem Tag war er ein ganz normaler Jugendlicher. Klar, er war in der Gemeinde, er hat sich dort Mühe gegeben und eingesetzt, aber wisst ihr, er war die ganze Zeit am richtigen Platz. Und er hat die Dinge, die er tun musste, die Aufgaben, die er hatte, wahrscheinlich hat er gearbeitet, all diese Dinge, die er gemacht hat, das war sein Platz, das war der richtige Platz. All das hat ihn vorbereitet für die Aufgaben, die noch kommen. Am richtigen Platz zu sein, können wir heute direkt schon. Einfach nur, wenn wir bewusst mit Jesus leben. Wenn wir heute bewusst auf ihn schauen. Wir kennen dieses Lied, Alles will ich Jesus weihen. Alles, was mein Tagwerk schafft. All mein Denken, all mein Wollen will ich Jesus ganz bewusst weihen. Die großen und ganz besonders die, vor allem zuerst die kleinen Sachen. Also die kleinen Sachen, die wir tun. Die Dinge, denen wir keine Bedeutung beimessen. Wenn wir sie im Hinblick auf Jesus tun, in seinem Auftrag tun, wenn wir sie für ihn machen, dann sind wir am richtigen Platz. Und die Arbeit, mit der du vielleicht unzufrieden bist, das ist der Platz, an dem du heute stehst. Dann mach sie gut und sieh sie auch so. Sei nicht unzufrieden damit, sondern freu dich und sag, Herr Jesus, wenn das der Platz ist, wo ich heute bin, dann will ich heute da für dich sein. Und dann sind die Sachen, die du so gering schätzt, die Kopierarbeit oder die Projektarbeit oder was auch immer du da tust, diese Dinge, die du so verächtlich anschaust, die sind dein Platz heute. Und vielleicht hat Timotheus sich sein Leben lang gedacht, warum muss ich immer diese Sachen in der Gemeinde machen? Immer schauen, dass es abgeschlossen ist und dass alles sauber ist. Aber wisst ihr, das war das, was ihn in den Augen der Gemeinde so treu gemacht hat. Dass sie gesagt haben, hey, der ist treu. Der füllt seinen Platz aus. Der ist nützlich. Den kann man mitschicken irgendwohin. Es geht nicht darum, dass es diesen einen Dienst gibt. So diese eine einzige Sache. Und wir warten unser ganzes Leben und wir sitzen dann und warten und sagen, Gott, bitte zeig uns endlich, was müssen wir machen? Sondern es geht darum, dass wir heute anfangen. Dass wir heute anfangen, mit Jesus zu leben. Dass wir heute anfangen, uns zu beschneiden, unsere eigenen Rechte aufzugeben, zu schauen, was den anderen dient und das zu tun. Die Dinge zu machen, die uns langweilig sind, die uns unzufrieden zurücklassen, die Dinge, von denen wir so wenig Bedeutung sehen, dass wir die Dinge tun und dass wir die für Jesus machen, das ist unsere Aufgabe. Und dann vielleicht jemanden mit dem Auto irgendwo hinfahren, für jemanden beten, jemanden besuchen, jemanden einladen, sich um jemanden zu kümmern, an jemanden zu denken. All diese Dinge, so kleine Sachen, das so dienen wir. So sind wir Diener Jesu. Und natürlich ist Dienst dann auch was Offizielles, also der kann dann auch was Großes sein, so wie bei Timotheus, dann kommt man in ein Missionsteam, aber man übernimmt halt kleine Aufgaben am Anfang. Unser Werk, das Jesus für uns vorbereitet hat, das ist zuerst und immer unser Alltag. Und das sind die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Geschwister, unser Ehepartner, unsere Nachbarn. Das ist das Werk, das Gott für uns vorbereitet hat. Wir müssen nicht unzufrieden sein und immer was Großes suchen, sondern das, was wir haben, die Aufgabe, die wir haben, die ist unser Werk. Wisst ihr, wenn wir nur in großen Dingen Gott dienen, nur die großen Sachen machen, aber im Alltag und im Kleinen sind wir weit weg von Gott, dann ist unser Dienst nur hohl und leer. Das ist dann eigentlich nur ein Dienst an uns selbst. Nein, unser Alltag, da dienen wir Gott. Das ist der Ort, wo wir zuallererst Gott dienen. Und das andere, das kommt dann von alleine. Das müssen wir nicht suchen, das wird uns dann finden. Da wird dann ein Paulus vorbeikommen und wird sagen, hey, genau dich brauche ich. Genau so, wie du das hier machst in deinem Alltag, genau so jemanden brauchen wir jetzt. Und zusätzlich wird uns der Dienst für Jesus was kosten. Also wenn wir uns nur für unsere Hobbys interessieren, also wenn das unser Leben ist und wir nur darauf schauen, ja, auf uns und unsere Träume leben und so, dann das ist nicht das, wofür wir geschaffen sind. Das ist nicht das Werk, zu dem Jesus uns vorbereitet hat. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Also, unsere Träume sind es nicht. Also es geht nicht darum, dass wir uns denken, wow, ich stelle mir vor, was für einen tollen Dienst ich machen werde und wie krass ich sein werde. So wird es nicht laufen. Sondern wir dienen Gott, indem wir uns verleugnen und unsere eigenen Interessen aufgeben und schauen, was hat Jesus heute für mich da. Wie Timotheus beschneiden wir uns selbst, um Gott zu gefallen und nützlicher für ihn zu sein. Und wisst ihr, das Schöne ist dann, dass wir dann auch von ihm gebraucht werden. Er wird uns gebrauchen. die Verse 4 bis 5, in allen Städten, durch die sie kamen, teilten sie den Gläubigen die Beschlüsse mit, die die Apostel und die Ältesten in Jerusalem gefasst hatten, und sie trugen ihnen auf, sich daran zu halten. So wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und die Zahl der Gläubigen wuchs täglich. Hier geht es um einen Beschluss, also wir haben das die letzten Male gemacht, dieses Apostelkonzil, da ging es ja darum, Heiden und Juden, also Griechen und Juden, die dürfen zusammen in einer Gemeinde sein. Es ist Frieden geschlossen worden zwischen denen, die feindlich waren. Diese Kulturen, die nicht zusammengepasst haben, die passen jetzt zusammen. Und Timotheus ist vielleicht in gewisser Weise so ein ganz besonders schönes Bild dafür. Timotheus kommt dann in die Gemeinden, er lässt sich gebrauchen und dann stehen da auf der einen Seite die Juden und Timotheus sagt, schaut mal, ich mache das alles. Ich lasse mich beschneiden, ich mache das alles, weil ich möchte euch gefallen. Ich möchte euch gewinnen. Ich möchte euch kein Anstoß sein. Und gleichzeitig kann er zu den Griechen sagen, hey, ich bin einer von euch. Ihr seid wie ich. Ihr gehört zur Gemeinde dazu. Ihr seid nicht Christen zweiter Klasse. Timotheus, der eigentlich in den Augen der Juden minderwertig war, er ist ein wertvoller Mitarbeiter von Paulus. Und all dieses gebraucht Gott und er macht daraus etwas. Und zwar, er segnet die Gemeinde dadurch. Da steht, so wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und die Zahl der Gläubigen wuchs täglich. Dort, wo die Gemeinde Jesus seinen Anweisungen folgt, dort, wo Menschen sich gebrauchen lassen, da wird die Gemeinde stark sein und da wird die Gemeinde stabil werden. Wisst ihr, wenn ich das so ein Fazit ziehen will aus diesem Ganzen, auch aus dem, was wir heute gelesen haben, dann können wir sagen, das ist das, wie Gott Gemeinden bauen will. Wie Gott Gemeinden stark machen will, wie er möchte, dass sie stabil sind. Und zwar, er gebraucht Mitarbeiter. Und wisst ihr, ich freue mich so, wenn ich zum Beispiel unsere Gemeinde anschaue, weil das mich immer wieder erstaunt. Es gibt so viele Menschen, die was machen. Das ist nicht, dass es da jemanden gibt und der macht alles, sondern da gibt es so viele Mitarbeiter, die genau sowas machen. Ich staune immer, wenn ich sehe, wie viele Aufgaben im Hintergrund gemacht werden. Auf der Bühne sieht man nur ein paar Leute. Aber die meisten Arbeitsstunden, die in der Gemeinde gemacht werden, die sieht man nie. Wenn man mal unter der Woche hier ist, dann sieht man alles Mögliche. Da sind Leute, die putzen, andere, die was reparieren, andere, die irgendwelche Büroarbeiten erledigen, andere, die mit unseren Jungs Fußball spielen, andere, die mit unseren Mädchen Bücher lesen, andere, die jemanden besuchen, die einen Kranken besuchen und sich um ihn kümmern, andere, die jemanden trösten, viele, die beten und für uns alle einstehen und vieles, vieles mehr. Und wisst ihr, ich glaube, das bedeutet, eine Gemeinde wird umso gesünder und stärker, je mehr von uns da mitmachen. Wenn du deinen Platz ausfüllst, dann wirst du die Gemeinde stärker machen. Und gleichzeitig ist auch so, das Tragische ist, wenn du deinen Platz nicht ausfüllst, dann bleibt er leer. Da gibt es eine Sache in der Gemeinde, die getan werden muss und die, wo es eine Aufgabe gibt. Und wenn du sie nicht tust, dann, der du genau darauf passt, dann kann es sein, dass die bleibt. Dass das leer bleibt, dieser Platz. Und ich will einfach uns alle ermutigen, gerade auch in dem, was wir jetzt hier gelesen haben, wir wünschen uns das doch, dass die Gemeinde wächst. Und die Gemeinde wird wachsen und wird stark werden, wenn wir unseren Platz suchen, wenn wir Jesus suchen in unserem Alltag und sagen, Jesus, was ist meine Aufgabe heute? Und ich möchte auf die Stelle vom Anfang zurückkommen. Und dass wir das nochmal lesen und nochmal ganz bewusst und jetzt wirklich nochmal darüber nachdenken. Das schreibt Jesus an dich und an mich. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Nicht euer eigenes Werk, niemand soll damit angeben können. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, damit wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Damit sollen wir unser Leben gestalten. Und das wird uns gut tun. Das wird so gut sein für uns, je mehr wir das machen. Wir werden glücklich sein, weil wir wissen dann auf einmal, wir stehen am richtigen Platz. Und es wird gut sein für die anderen, weil Gott wird uns gebrauchen und segnen durch uns. Amen.